Also, es geht ums Atmen. Grundsätzlich, ich muss geschwind ein bisschen ausholen, also habt ein bisschen Geduld mit mir. Grundsätzlich gibt's eigentlich zwei Arten von Christen. Ist euch das schon aufgefallen? Es gibt die sogenannte Tun-Christen und die sogenannte Sein-Christen. Sein-Christen, das sind Leute, die betet, fastet, Bibel leset, die Seminar besuchen, zu viele Fortbildungen geht, morgens Gottesdienst, abends in Gemeinschaftsstunde und abends vielleicht und nachts dann noch ERF eine Weile gucken. Das Wort ist das Zentrale und sie zitieren gerne Bibelsteller wie zum Beispiel: Bleibt in mir und ich in euch. Ich will sie mal die Christus-Einatmer nennen. Das sind die, die alles in sich aufnehmen. Und jetzt kommt der Übung mit euch. Jetzt werden wir mal einatmen. Aber, ich sage es jetzt vorher, was man macht, wir tun alle die Hände auf. Ihr könnt ruhig mitmachen. Alle die Hände auf. Und jetzt tun wir so lange einatmen, bis ihr nicht mehr könnt. Und dann tun wir die Hände runter. Und dann werden wir mal sehen, wer am längsten von euch einatmen kann. Also, jetzt fangen wir an. 1, 2, 3. Und einatmen, tief einatmen. Nur ein bisschen. Ihr seid ja super. Nur mehr einatmen. Jetzt geht langsam die Arme nach unten, wer kann nur einatmen. Nur ein bisschen. Das ist ja phänomenal. Maja, du atmest nur ein. Ich glaub's nicht. Super einatmen. So, wenn man ganz viel eingeatmet hat, was will man dann, da will man wieder ausatmen, gell? Ist ganz schön anstrengend. Deswegen kommen wir zum anderen. Die Tun-Christen. Ja? Das ist die zweite Art. Und die zitiere ich ganz gern zum Beispiel den Satz: Was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Die arbeitet sehr viel, nimmt bei vielen Aktionen teil, geht zum Altpapiersammler. Im Urlaub macht sie nicht Urlaub, sondern veranstaltet sie Freizeit und beteiligt sich an ganz viel praktische Aktionen. Und so möchte ich es jetzt mit euch auch wieder machen. Genau die gleiche Übung. Hände alle nach oben. Und jetzt einmal nur kurz einatmen und dann ganz lange ausatmen. Ich zähle wieder auf 3. 1, 2, 3 und ausatmen. Ja. Super, ausatmen. Das ist ja fantastisch. Ihr seid hervorragend, ich kann mir zur Tauchschule anmelden. Ja, so Tun-Christen, die wird man vielleicht auch als Christus-Ausatmer praktisch sehen. Das Gefährliche an ihnen ist manchmal, sie stellen hohe Ansprüche an sich und an andere. Sie werden müde manchmal, einfach weil das Ausatmen auch Kraft kostet. Und auch manchmal sind sie enttäuscht über sich und auch über andere. Und neigen zum Ausbrennen. So, jetzt nur eine Frage an euch Kinder. Was ist denn eigentlich wichtiger? Das Ein- oder das Ausatmen? Beides gleich. Sehr, sehr gute Antwort. Also, wir möchten heute über eine Person sprechen, die ganz heftig ausgeatmet hat. Ich habe ein paar Comicbilder dabei, wo ihr noch angucken dürft. Und ich habe es euch ja versprochen, wenn ihr hier mitmacht, dann kriegt ihr auch was. Also für jeden, der wo sich super ein- und ausgeatmet hat, der darf sich dann auch was rausnehmen. Ich gebe es jetzt mal Noah von euch und der darf es auch verteilen. Okay? Aber natürlich kriegst du auch Salome. Also, es geht um einen Mann, der sich mit einem König angelegt hat und mit dessen Frau. Die Frau hat Isebel geheißen, der König hat Ahab geheißen und die haben dem König die Wahrheit ins Gesicht gesagt. Und irgendwann hat der Elia dann gesagt, so der Prophet Kaiser, soll bei euch nicht mehr regnen, weil ihr einfach einen Götzendienst geduldet habt in dem Land. Und das hat eine ganz lange Trockenperiode gegeben. Und der Elia hat sich verstecken müssen, weil die natürlich alle Zorn auf den Ketten. Und nach langer Zeit hat der Elia, das sieht man dann da, wieder mit dem König Kontakt aufgenommen und hat gesagt, komm, lass uns doch praktisch eine Art, heute würde man sagen, Showdown oder einen Wettkampf machen, um zu zeigen, wer denn eigentlich der wahre Gott ist. Und da haben sie sich dann praktisch verabredet auf dem Berg Karmel. Und dann hat da was stattgefunden. Da haben praktisch die Priester von dem Götzendienst, von dem Baal, haben dann einen Altar gebaut. Und die Verabredung war, der, wo das Feuer entzündet, das ist der wahre Gott. Und die haben dann praktisch dort rumgetanzt und haben geschrien und haben gejubelt und haben alles möglich gemacht. Und bei dem Baal ist kein Feuer vom Himmel gefallen. Und der Elia hat dann praktisch sogar noch Wasser drauf leeren lassen auf diesen Altar. Und dann kam die Feuersäule von oben und hat das Opfer verzehrt. Und was ist dann passiert? Dann war das Volk ganz schön mockig auf die Baalspriester und die haben sie dann auch beseitigt. Und der König hat auch Angst gehabt. Der ist runtergesunken und hat gedacht, jetzt geht's ihm vielleicht auch an den Kragen. Aber der Elia hat ihn verschont und hat dann praktisch darum gebetet, dass die lange, lange Trockenzeit auch wieder endet. Und dann hat's geregnet. Soweit wollte ich euch das mitgeben. Und da fängt jetzt unser heutiger Text an. Und ihr dürft wieder rübergehen. Und in der Zeit darf mal wohl dem, der wo Verwandte hat, uns im Eingang abfangen kann und sagen kann, komm, lies mir was vor. Da darf mal dann die Margret vorkommen und uns der Text für heute vorlesen.
Elia am Horeb. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies oder das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstet Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging heraus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen.
Vielen Dank. Also, das ist praktisch genau nach dieser Geschichte. Genau nach dem, was wir davor in dieser Comiczeichnung gesehen haben, am Berg Karmel, da passiert eins, die Isebel droht dem Elia. Und der Elia, der war mordstraurig. Der war den hat's angegriffen. Der König hat zuerst Angst gehabt und dann hört auf seine Frau und was passiert? Nach all den Beweisen, nach all dem, was man gesehen hat, der Gott Israels ist der wahrhafte Gott. Der Baal, der hat nicht reagiert, der Baal war nichts. Elia ist ausgepowert, der ist am Ende. Er hat gedacht, nach so einem großen öffentlichen Ereignis, da muss es doch klar sein, da muss es doch dem Volk klar sein, Gott, der Herr lebt, der ist da, der ist der wahre Gott und nicht Baal. Und ich habe gedacht, kennen wir das auch, dass wir nach großen Veranstaltungen, also wenn ich so zurückdenke, nach Entdecke die Möglichkeiten, nach Zeltlager oder bei den Jugendbündler war es, ich glaub's, dass man dort praktisch wirklich was erlebt hat und danach fällt man so ein Loch und merkt gar nicht, wie ausgepowert man vielleicht auch manchmal ist. Merkt, nach einer Zeit lang denkt man, hat sich denn gar nichts bewegt. Und so ist dem Elia auch gegangen. Er hat gesagt, es hat alles keinen Wert gehabt. Alles, was ich gemacht habe, war für die Katz. Ich bin alleine. Und dann kam die Drohung und jeder weiß ja auch von uns, der war davor ja schon auf der Flucht. Er hat sich verstecken müssen, war bedroht von Leib und Leben, war ein Bach, hat sich von Raben versorgen lassen. Und genau das steigt jetzt in ihm wieder auf. Die Drohung, die Verfolgung, für ihn nimmt kein Ende. Schon wieder. Und der, wo sonst so viel Power Kit hat und so viel Kraft erfüllt war und am Berg Karmel noch gestrotzt hat, muss jetzt wieder aus seiner Sicht auf Verfolgung und die eigene Kräfte reichen nicht aus. Er hat einfach kein Power mehr, hat keine Kraft mehr, fühlt sich verfolgt, er fühlt sich am Ende. Elia ist enttäuscht und empfindet es offensichtlich auch ganz persönlich als eigene Niederlage. Auch die Frage an uns, wie gehen wir mit eigenen Niederlagen um? Wenn es mal nicht so läuft, wie mir denkt. Ich kann euch jetzt das Beispiel vom gemischten Chor sagen, wo man gedacht hat, jetzt ist alles aus, jetzt gibt's keinen gemischten Chor mehr in Arthausen. Und heute, wenn man heute auf den Projektchor guckt, da sind wir alle froh. Ich kann euch auch erzählen, wo wir Zeltlager immer Jugendcamps für Zeltlagerkinder gemacht haben, also für Jungscharkinder. Da haben wir uns mal überlegt, wollen wir danach ein Teamcamp machen? Und da sind wir zusammengesessen und haben da überlegt und die Sitzung, das war die reinste Katastrophe. Man hat sich da nicht zusammenfinden können. Und man ist praktisch, ja, auseinandergegangen, ohne das, was entstanden ist, so groß. Und was heute draus geworden ist, ich empfinde das als ganz großes Geschenk. Und mir hätte das damals gar nicht so in die Wege leiten können. Und wenn man heute das Teamcamp sieht, bin ich jedes Mal voll Glück und voll Staunen stehe auf dem Platz. Wir haben es versucht, Gott hat es anders gemacht. Mischterchor, Projektchor, Teamcamp, das sind für mich so Beispiele, wo mir dann vielleicht auch eigene Niederlagen empfindet, weil mir es anders machen wolltet. Was macht der Elia? Er flüchtet in die Einsamkeit. Er will nicht einmal meinen Diener und Begleiter um sich haben. Jetzt ist es vorbei. Ich will meine Ruhe. Ich will sterben. Er hat keine Zukunftsperspektive mehr. Er diagnostiziert. Heute würde man sagen, er hat einen Burnout. Also wer bei Magnet war, der weiß, wie so Symptome sind und der weiß auch, das wird man heute einfach dazu sagen. Dort wird's heute praktisch, in der Bibel wird es ein bisschen anders beschrieben, aber heute wird man wahrscheinlich sagen, der Elia hat einen Burnout gehabt. Und was passiert jetzt? Jetzt begegnet ihm ein Engel und er wird dort versorgt. Und wenn man heute ein Burnout diagnostiziert kriegt, dann passiert eins, man wird in Ruhe geführt, man kriegt Essen, Trinken und Bewegung. So ist normalerweise die Hilfsmittel, was man da kriegt, die Hilfstherapie. Und was macht Gott dort? Er versorgt mit Essen und Trinken durch den Engel. Er macht es nicht bloß einmal, er lässt ihn dann wieder Ruhe, versorgt ihn wieder mit Essen und Trinken. Und führt ihn dann praktisch an, dass er Bewegung kriegt. Das ist Gottes Therapie für den Elia. Und wo geht er hin dann? Zum Berg Horeb. Warum geht Elia zum Berg Horeb? Also man kann sagen, es ist eigentlich auch die gegengesetzte Richtung wie zum König Ahab. Das wäre mal eine Lösung gewesen. Das andere, der Horeb war auch immer ein ganz besonderer Berg. Also eine, jetzt würde ich sagen, ein Berg der Gottesbegegnung. Ich habe es letztes Mal hier über die Bekehrung oder den Auftrag vom an den Mose über den brennenden Busch predigen dürfen. Und da war es auch am Berg Horeb. Wieder am Berg Horeb. Die 10 Gebote am Berg Horeb. Also dieser Berg Horeb ist schon auch was ganz Besonderes. Und dort ist so eine Art der Begegnung Gottes immer wieder. Elia, da steht drinnen, er eiferte für Gott. Es steht nicht drin, er diente, sondern er eiferte. Das hat auch was von so eigene Vorstellungen, den Weg Gottes zu tun. Also den Weg selber zu suchen, wie man vielleicht auch manche Sache auch deichselt. Hat er Gottes Sache zu seiner eigenen Sache gemacht? Sich zu sehr der Mittelpunkt gestellt? Wie sieht es bei uns aus? Arbeiten wir an Gottes Sache? Und ist das unsere eigene Sache? Lasst uns da feinfühlig sein, dass man wirklich auch uns nicht im Mittelpunkt stellt. Ich bin sicher, wenn man Gott begegnet, merkt man das. Der begegnet einem oft gewaltig, in gewaltige Dinge. Aber er kann auch in kleine, stille Sachen begegnen. Und so ist es da auch. Nicht im Erdbeben, nicht im Sturm begegnet Gott, sondern in diesem leisen, blauen Wind. Nicht das Spektakel, das wo er hinter sich hat mit dem Berg Karmel, sondern hier in der Ruhe. Und auch das, dass er dort behauptet, er sei allein, beantwortet nachher Gott ihm, dass es 6000 Knie gibt, die sich vor Baal nicht gebeugt haben. Das ist doch eine wunderbare Aussicht. Das weitet den Blick für den Elia wieder. Er lässt sich neu beauftragen von Gott. Er kriegt einen neuen Auftrag und Gott beendet da seine Therapie und sendet den Knecht Elia ganz neu. Was könnt ihr mir jetzt heute mitnehmen aus dieser Gemeinschaftsstunde? Hilfe für heute habe ich es genannt. Also, Gott kennt unsere Schwäche. Gott kennt unsere Situation. Gott kennt auch unsere Stärke. Gott kennt darunter, was wir leidet. Und Gott hat auch die richtige Therapie für uns. Und wenn wir körperlich oder geistig angeschlagen sind, dann will er uns helfen und will uns einen Aufweg zeigen. Vorher habe ich die Kinder gefragt, was ist wichtiger, einatmen oder ausatmen? Es gehört beides dazu. Das Einatmen, das Aufnehmen, das Hören, das sich weiterbilden, aber auch das Tun. Und wenn man da Gleichgewicht findet, dann tut einem das an Seele und Geist gut. Nennt es vorher Kett. Elia war enttäuscht, verfolgt und allein und so viel Volk um ihn rum, den einfach nicht keinen Blick mehr hat. Und er hat keinen Blick gehabt für die 6000, die über die Knie nicht gebeugt haben. Interessanterweise steht es davor auch schon mal drinnen. Ein Hauptmann sagt zu ihm, dass da Leute sind, die wo auch die Knie nicht gebeugt sind. Er hat es nicht gesehen, er hat es nicht begriffen. Nachher kriegt er es nochmal gesagt von Gott, dass das 6000 sind, die Knie nicht gebeugt haben. Und die Situation kennen wir vielleicht auch manchmal. Ja, vorher der gemischte Chor und das Team Camp ja erwähnt, gell? Auch manchmal vor unserer Gemeinschaftsstunde war es schon so, dass man denkt hat, oh, es wird immer weniger. Sind wir denn bald allein? Und wenn man heute fast in einen vollbesetzten Saal gucken darf, dann ist das auch was, wo sich was geändert hat, wo Gott gearbeitet hat und einfach was in eine Richtung geführt hat. Wer weiß noch, wie der Sonntag heißt? Vorher ist dran gestanden. Oh, Kuli. Meine Augen sehen stets auf den Gott. Gott kann in großen Ereignissen sichtbar sein, wie in der Sintflut, wie dem Auszug aus Ägypten. Aber Gott ist auch oft so ein sanfter Hauch. Es kommt darauf an, dass wir bereit sind, darauf zu hören und zu folgen. Er hat einen Weg für uns als Plan und unser Auftrag ist eigentlich nur, darauf zu hören. Und manche Wege sind ungewöhnlich. Der Elia, den hat er so manch ungewöhnliche Weg geschickt. Aber das Wichtige ist, dass man darauf hört und danach folgt. Ich habe noch ein Lied mitgebracht, das wurde dann praktisch als Übergang ist. Nach mir kommt der Reik hin dran. Und das können wir jetzt noch zusammen singen.